D-Radio Wissen. Hörsaal. Vorlesung der Woche.
Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Wow. Geschichte zu Geschichten machen. Das kann sie, die Rechtswissenschaftlerin Inga Markowitz. Wie ist es eigentlich gewesen, das Recht in der DDR? Das war ihre nicht ganz kleine Ausgangsfrage. Schon 1969, als sie an der Freien Universität Berlin über das Zivilrecht der DDR promovierte und auch in den folgenden Jahrzehnten, als sie schon längst in die USA ausgewandert war. Wie ist es gewesen? Wie ist es gewesen, das ganz normale Recht, die ganz normale Rechtsprechung? Das Wort Unrechtsstaat ist ihr ein Kampfbegriff, der bereits festhält, was am Ende einer historischen Untersuchung rauskommen soll. Das vielfache Unrecht, der Schießbefehl, die Zwangsadoption, die Opfer. Sie will die Rede von diesen Schandtaten nicht unterdrücken, sondern gucken, was die ostdeutsche Normalität noch ausgemacht hat. Markowitz, die Rechtswissenschaftlerin an der University of Texas in Austin, versucht es eher mit einem ethnologischen Blick. Wie sah der Alltag aus? Der Alltag der Richter, der Staatsanwälte und der Delinquenten oder Streithähne vor Gericht. Ein großer Glücksfall war es für Markowitz, als sie im Keller des Gerichtsgebäudes einer ostdeutschen Stadt auf Unmengen von Papiermüll gestoßen ist. Die Akten zur Rechtsprechung der Jahre 1945 bis 1989, die mangels Personal nicht ordentlich entsorgt, sondern einfach aufgeschichtet wurden. Sie wühlte und fraß sich durch die Papierberge und extrahierte aus dem Gelesenen, tja, wohl nichts weniger als eine Justizgeschichte der DDR. Sie verdichtete all das zu dem Buch Gerechtigkeit in Lyritz, eine ostdeutsche Rechtsgeschichte, wobei sie den Namen der Stadt erfunden und die Namen der Personen anonymisiert hat. Eine Aktenfresserin, denkt ihr jetzt vielleicht, und das ist ja auch sicherlich richtig. Was ihr aber bei ihrem Vortrag mit dem Titel »Wie ist es eigentlich gewesen? Schwierigkeiten mit der Rechtsgeschichte der DDR« gleich hören werdet, ist, dass Markowitz vor allem auch gut zuhören und plaudern kann. Schon lange vor der Wende bereiste sie, damals schon als US-Bürgerin, die DDR, setzte sich in Gerichtsverhandlungen, in Restaurants und Betriebe und sprach mit den Leuten. In Wismar, wo sie besagte Akten im Gerichtskeller studiert hat, suchte sie danach die Scheidungswütigen auf, die Jugendlichen Ausreißer, die besorgten Mütter, die Richter und all die anderen Personen aus den Akten, um mit denen über ihre persönlichen Erinnerungen zu sprechen. Euch erwartet in der folgenden Dreiviertelstunde also kein trockener juristischer Rechtsvergleich, sondern eine ganz besondere Geschichtsstunde. Die Erzählerin dieser Geschichte ist weder naiv noch nostalgisch. Sie mag wohl einfach keine einfachen Antworten, auch wenn sie sehr unakademisch und verständlich spricht. Nein, viel besser, erzählt.
Wenn man wie ich nur gelegentlich nach Deutschland kommt, dann sieht man manchmal Dinge, die die Einheimischen gar nicht mehr merken. Sie wissen es selbst, wie es geht. Man begegnet Kindern von Freunden, die man als Baby gesehen hat, und plötzlich sind sie Teenager. Diese Entwicklung bemerkt man fast viel weniger, wenn man dabei ist. Mir geht es, was das Geschichtsbild der DDR angeht, ein bisschen umgekehrt. Das heißt, ich bemerke das Fehlen von Veränderungen in dem DDR-Geschichtsbild, was die Einheimischen schon gar nicht mehr bemerken. Das heißt, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich zurückkomme nach Deutschland, dass ich in den letzten 22 Jahren das Westbild der DDR, unser Bild der DDR, nicht verändert hat. Es ist nicht offener geworden, sondern eigentlich fast versteinerter. Nicht komplexer, sondern simpler. Nicht farbiger, sondern einfarbiger. Und das ist umso verwunderlicher, als es jetzt unglaublich viele Informationen über die DDR gibt. Und Informationen, die man eigentlich kaum erhalten könnte über irgendein anderes Land. Wenn in der schlechten alten Zeit vor 1989 war es sehr schwierig, an Dinge heranzukommen. Ich bin auch vor der Wende öfters durch die DDR gereist, um herauszufinden, wie es da juristisch zuging. Aber es war so wenig, an das man sich halten konnte. Die Veröffentlichung war natürlich, viele waren zugänglich, aber man wusste nicht genau, was die Leute tatsächlich gemeint hatten, wenn sie es schrieben. Justizstatistiken gab es praktisch nicht zugänglich. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Frau Jutta Limbach 1990. Da sagte sie, also kurz vor der Wiedervereinigung, dachte, die hatten doch gar keine Justizstatistiken. Doch, die hatten sehr gründliche, aber sie waren nicht zugänglich für normale Leute. Und ich hatte in meinem Büro in Texas im Schreibtisch einen Aktenordner, auf dem stand hoffnungsvoll Zahlen. Und wenn ich irgendwo eine kleine Zahl in einer Fußnote, einem Aufsatz fand, schrieb ich sie auf, damit ich ein bisschen Statistik über dieses Rechtssystem hatte. Gerichtsverhandlungen konnte man nicht reinkommen. Ich erinnere einmal in den frühen 80er Jahren oder so, da stand ich hoffnungsvoll vom Stadtgericht in Ost-Berlin und sah, wie der Pförtner mir den Rücken zudrehte. Und ich sauste schnell ins Gericht und versteckte mich im ersten Klo und blieb da recht lange. Und als ich wieder rauskam, stand der Pförtner, wartete auf mich und ich musste eine Geschichte ausdenken. Es war mir sehr schlecht geworden und dann führte mich wieder raus. Die besten Quellen waren eigentlich Leute in der Bahn oder am Restaurant, also normale Leute, mit denen man sprechen konnte, die oft erstaunlich offen waren. Heute ist plötzlich alles offen. Ich sitze zurzeit an einer Arbeit, der es um die Geschichte der juristischen Fakultät der Humboldt-Universität geht, in den DDR-Jahren. Das Ziel ist sozusagen zu sehen, wie Juristen zwischen ihrem eigenen professionellen Selbstverständnis und den Ansprüchen der Partei balancieren und wie sich also sozusagen in Personal verkörpert, der Zwiespalt zwischen Recht und Macht abspielt. Und da komme ich an alles ran. Im Bundesarchiv kann ich verfolgen, wie meine Humboldt-Juristen an der Gesetzgebungsarbeit zu den verschiedenen Gesetzbüchern der DDR beteiligt waren. Ich kann im Archiv der Humboldt-Universität die Protokolle von Fakultätssitzungen nachlesen. Wo ließe mich je die FU an ihre Protokolle ihrer Fakultätssitzung ran heutzutage? Das kann ich bei der Humboldt-Universität kann ich es machen. Im Landesarchiv Berlin kann ich die Protokolle von Parteitreffen nachlesen. Ich kann die Protokolle der KPKK, also der Kreiskontrollparteikommission nachlesen und sehen, wie sie dafür sorgt, dass die richtige Linie vertreten wurde. Und dann gibt es natürlich noch das Stasi-Archiv. Und manchmal findet man sogar noch viel mehr. Für mein Buch Gerechtigkeit in Lyritz fand ich nach einigem Suchen, muss ich sagen, ein Gericht in der Ex-DDR, das in einem großen Raum, der vielleicht zwei Drittel so groß wie dieser Raum war, Altpapier von 4 Jahrzehnten aufbewahrte und Bürgerschreiben und Haftbefehle und Richter-Tagebücher von Richtern und Notizbücher von Instruktionen, die von Opa hielten und dergleichen. Und wieder Sachen, wo ich für westdeutsche Gerichte nie rankäme. Das heißt, es gibt unglaubliche viele Informationsquellen. Trotzdem hält sich das plakative und sozusagen festgefahrene Bild vom Unrechtsstaat erstaunlich fest in dem Bewusstsein von Leuten. Vor ein paar Wochen sprach ich mit einem Taxifahrer, der fing von selber mit DDR-Recht an, ich hatte gar nichts gesagt. Der erzählte mir von einem Fernsehprogramm über Margot Honecker und da war eben gesagt worden, dass es 7000 Zwangsadoptionen in der DDR gegeben hätte. Und er sagte, die waren ja genauso schlimm wie die Nazis. Und ich sagte, also nicht in diesem Falle, es gab nicht 7000, es gab so zwischen 6 und 12 Zwangsadoptionen wahrscheinlich. Es gibt inzwischen eine Doktorarbeit darüber, es gab eine Untersuchung des Berliner Senats darüber von Frau Kannenberg. Also so zwischen, so um die 10 herum wahrscheinlich. Der hielt mich für eine rote Socke und wollte überhaupt nicht weitersprechen mit mir. Dann erzählte ich die gleiche Geschichte einem Kollegen von mir, einem juristischen Kollegen, der mich seit 30 Jahren kennt, dass der Taxifahrer gesagt hätte 7000 und ich hätte gesagt so um 10. Und mein Kollege, mein Freund, muss ich sagen, sagte, na, die Wahrheit wird wohl ungefähr in der Mitte liegen. Ich sagte, nein, die Wahrheit liegt nicht in der Mitte, die Wahrheit liegt bei ungefähr 10. Aber auch für ihn war es schwer, sich vorzustellen, dass so kleine Zahl stimmen konnte. Und weil es eben dieses Auseinanderklaffen zwischen der öffentlichen Erinnerung an die DDR und jedes einzelne private Erinnerung an die DDR gibt. Nun muss ich dazu sagen, dass das öffentliche und das persönliche Gedächtnis schon immer völlig verschiedene Dinge waren. Im persönlichen Gedächtnis regiert die Vergangenheit über die Gegenwart. Wir können nicht bestimmen, was wir erinnern wollen. Wir erinnern, was wir vergessen möchten. Wir vergessen, was wir erinnern möchten. Wir sind auf so unzuverlässige Hilfen angewiesen, wie Gerüche oder Musikfetzen oder so etwas, die etwas plötzlich uns wieder ins Gedächtnis bringen. Wir haben keine Macht über die Bilder unseres persönlichen Gedächtnisses. Das hat Macht über uns. Und das sind die eigenen Erinnerungen jedes DDR-Bürgers, der jedes seine eigenen Erinnerungen an dieses Land hat. Das öffentliche Gedächtnis ist eine andere Sache. Im öffentlichen Gedächtnis beherrscht die Gegenwart die Vergangenheit. Öffentliche Gedächtnisse sind nicht ererbt, sondern sie geplant, produziert, gemanagt. Und dafür gibt es sogar ein Wort in der Politik der Bundesrepublik, das ist erinnerlich Erinnerungspolitik. Stellen Sie sich vor, ein Denkmal soll gebaut werden. Das geht nicht von einem Tag auf den nächsten. Dazu muss Geld her. Es müssen Einigkeit hergestellt werden zwischen der Stadtverwaltung und anderen Leuten. Es gibt Pläne, es gibt Verhandlungen, es gibt Architekte, es gibt Unterstützung und Kritik. Alles zwischen Leuten mit normalerweise mehr Einfluss, als der ein Durchschnittsmensch es hat. Und das Ziel des Denkmals ist es im Allgemeinen, den Denkmalsbauer zu legitimieren und feiern. Nationen bauen ungern Denkmale, die an ihre eigene Schuld erinnert. Denken Sie zum Beispiel an das Vietnam-Denkmal in Amerika. Das zählt alle Namen der amerikanischen Soldaten auf, die gestorben sind, die gefallen sind in dem Krieg. Und es sind sehr viele. Aber da kommt kein Vietnamese vor in diesem Denkmal. Denken Sie daran, wie lange es brauchte in Deutschland, bis das Holocaust-Museum-Denkmal gebildet wurde. Man feiert sich lieber selbst, als erinnert daran, was man für Verbrechen begangen hat. Und natürlich ist es auch noch eine Geldfrage, denn die Denkmalspolitik der Bundesrepublik hat auch Bedeutung für viele Jobs, die Leute haben, Leute in den Erinnerungsstätten und so weiter, als Geldfrage. Normalerweise ist es also, es dauert eine ganze Weile normalerweise, bis das öffentliche Gedächtnis an bestimmte Erinnerungen entsteht. Und normalerweise ist es ein langer Prozess, der sich über Jahrhunderte ausdehnen kann und auch über Jahrhunderte zwischen den verschiedenen Klassen ausgehandelt wird, sozusagen. Denken Sie zum Beispiel an das ursprüngliche Bild des Negers in der amerikanischen Geschichte. Das war in einem positiven Falle vielleicht ein Onkel Tom. Das dauerte ganz, ganz lange und da kamen viele Leute dazu. Da kam das Fernsehen dazu und die Filme dazu und die Literatur dazu und Marsche und Proteste dazu. Sport spielt eine wichtige Rolle, Wahlen spielten eine wichtige Rolle, Black Pride und so weiter, bis zum Präsidenten, bis dieses Bild sich langsam durch die Jahre hin verschob. Und das geht immer noch so weiter. Und wenn der amerikanische Präsident heute in vielen Dingen Schwierigkeiten hat, dann hat das auch mit seiner Farbe zu tun, weil das dieser Prozess so langsam geht. Vergleichen Sie das mit dem Bild der DDR-Geschichte. Das sollte sich von einem Tag auf den nächsten ändern. Und wir können sogar den Tag bestimmen. Vom 2. auf den 3. Oktober kam plötzlich eine andere geschichtliche Erinnerung, sollte es geben, die sich langsam herausgebildet hatte. Denken Sie zum Beispiel, vorher gab es zwei Geschichten. Ich weiß nicht, sicherlich werden einige von Ihnen vor der Wende im Zeughaus gewesen sein, im Museum für Deutsche Geschichte. Da war eine ganz andere Geschichte, als ich von meiner Schule her kenne. Da waren die Bauernkriege anders, gab es andere Opfer im Dritten Reich, da spielten die Kommunisten eine andere Rolle. Das war einfach die DDR-Version der deutschen Geschichte, die sich von der bundesrepublikanischen Version der deutschen Geschichte unterschied. Und nun sollen diese zwei Geschichten plötzlich zu einer einzigen Geschichte verschmolzen werden, die, nicht erstaunlich, das wissen wir, im Allgemeinen von den Siegern geschrieben wird. Und das wurde auch von der Bundesrepublik durchaus als politische Aufgabe verstanden. Daher diese Erinnerungspolitik, die bestimmte Ziele hatte, den sogenannten antitotalitären Konsens, daher diese Reden von der zweiten deutschen Diktatur. Und diese politischen Vokabeln haben nicht nur die Aufgabe, die Erinnerung an die DDR, die Möchte oder die DDR im Ziele des Siegers sozusagen zu delegitimieren, sondern sie haben auch noch eine zweite Aufgabe, nämlich eine frühere Erinnerungspolitik Deutschlands nach dem Dritten Reich nachträglich sozusagen wieder gut zu machen. Denn es dauerte ja sehr lange und war eine zögernde und unbefriedigende Aufgabe nach dem Zweiten Weltkrieg. Und viel an der Erinnerungspolitik der Bundesregierung bezweckt, dass wir es sozusagen zeigen können, diesmal haben wir es besser gemacht. Diesmal haben wir es richtig gemacht. Diesmal haben wir das Unrecht nicht vergessen, nur dass es natürlich nicht unser eigenes Unrecht war, sondern das Unrecht, was anderen Leuten zugeschrieben wird. Und daher auch das Wort von den beiden Diktaturen. Das Wort von den beiden Diktaturen sozusagen den verständlichen Zorn und das Entsetzen über die Nazi-Diktatur sozusagen dienstbar machen für eine ähnliche Entrüstung über die DDR-Diktatur. Das soll, damit alles in einem Aufwasch abgehandelt wird, soll es gleichzeitig bei der zweiten bei der zweiten Aufarbeitung die Fehler der ersten Aufarbeitung entschuldigen und rechtfertigen. Und das ist oft sehr geplant. Das kann man nachlesen in Protokollen der Bundestagsverhandlungen. Ein Weg, das zu tun, ist zum Beispiel einfach nur das Datum von bestimmten Verhandlungen im Bundestag. Ein beliebtes Datum, um DDR-Aufarbeitung im Bundestag zu besprechen, ist der 17. Juni. Dadurch wird der 17. Juni der Aufruhr der DDR-Bürger gegen die DDR-Regierung sozusagen in Beschlag belegt von der Bundesrepublik und dass die Geschichte der DDR zwischen dem 17. Juni, die Bundesrepublik ist jetzt die legitime Erbin des 17. Juni und dazwischen vom 17. Juni bis 1989 sozusagen nichts passiert, das sich lohnte zu erinnern. Daher eben die erste Enquete-Kommission, die zweite Enquete-Kommission, das Unrechtsbereinigungsgesetz wurden alle am 17. Juni diskutiert im Bundestag, das war Absicht. Diese Überlegungen sind aktenkundig, denn man kann lesen, was Leute sagten in diesen Verhandlungen. Zum Beispiel, und da sind hier sind, ich will Ihnen hier nur die wichtigsten Schritte nennen. Also einmal die Änderung des Bundesarchivsgesetzes. Das war von 1988, ein Jahr vor der Wende, hatte eine 30-jährige Sperrfrist für die Aufarbeitung von bundesrepublikanischer Geschichte und eine 90-jährige Sperrfrist für normale Bürger. Diese Sperrfrist wurde bei der Änderung des Bundesarchivsgesetzes im Jahr 1992 wurde die abgeschafft. Das heißt, wir können immer nur bundesrepublikanische Ereignisse mit 30 Jahren Sperrfrist untersuchen, aber DDR-Ereignisse sofort. Wir brauchten nicht zu warten, bis wir uns auch die Aufarbeitung dieses Unrechts machen, um besser daran heranzukommen. Und wenn dieses Ziel ist auch ganz deutlich in der Bundestagsdebatte. Schäuble zum Beispiel, der war damals Innenminister, sagte, Zitat, diese Änderung des Bundesarchivsgesetzes dient der öffentlichen Aufarbeitung dessen, was an Unrecht in über 40 Jahren SED-DDR geschehen ist. Damit wir rankommen. Und ein FDP-Mann sagte, Zitat, es geht um die Untersuchung und Verurteilung des ganzen Systems. Dann kamen als nächste Schritte die beiden Enquete-Kommissionen. Die erste zur Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland, die zweite zur Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit. Und dann die Empfehlungen wieder zur Erinnerung an die beiden deutschen Diktaturen und ihre Opfer. Die beiden deutschen Diktaturen sind wichtig, wie gesagt, weil sie damit die Kritik an der DDR-Regierung historisch im nachträglich legitimieren. Dass dabei furchtbar viel behauptet wird, was schwer nachzuweisen ist, natürlich klar. Also denken Sie nur daran, dass zum Beispiel Hilde Benjamin von manchen Leuten gern der rote Freisler oder die rote Freisler genannt wird. Freisler hat ungefähr 2500 Todesurteile unterschrieben. Hilde Benjamin hat 2 Todesurteile unterschrieben. Das ist also da der berühmte Unterschied zwischen die Quantität wird da zur Qualität, aber die beiden Diktaturen wollen trotzdem diese beiden Klammern ziehen. Die Enquete-Kommission, wenn Sie Enquete im Lexikon nachsehen, dann sehen Sie, dass es Ermittlung und Nachforschung heißt. Aber in der Bundestagsdebatte zeigt sich, dass man schon wusste, was man bei diesen Enquete-Kommissionen herausfinden würde. Zitat, nämlich eine Topografie des Terrors. Da sehen Sie wieder die absichtliche Gleichsetzung von Dritten Reich und DDR. Und Zitat, die diktatorische Machtstruktur und Unterdrückungsmethoden der Partei. Man wusste also schon, was man herausfinden wollte. Und noch ein Zitat, man wollte die weißen Flecken in der Unterdrückungsgeschichte der DDR ausfüllen. Ebenfalls nicht Enquete, sondern die Enquete-Kommission sollte DDR-Vergangenheit nicht herausfinden, sondern an den Pranger stellen, weil man wusste, was man finden würde. Ein Kollege an der FU sagte mir damals, Sie werden dazu nicht eingeladen werden. Wurde ich auch nicht. Ich wurde zu etwas eingeladen, das sich die alternative Enquete-Kommission nannte, aber da war ich auch nicht richtig am Platz. Denn da geriet ich in Schwierigkeiten, weil als ich zum Beispiel, weil ich nicht bereit war, das ZGB als eine günstige Alternative für das Zivilrecht in der Bundesrepublik zu verteidigen, weil es natürlich in einer Marktgesellschaft gar nicht zu denken war. Und man war ebenfalls unzufrieden mit mir. Dann kam nach der Enquete-Kommission kam die Stiftung Aufarbeitung, die natürlich viele nützliche Sachen gemacht hat. Unter anderem wurde von der Stiftung Aufarbeitung finanziert und publiziert das Buch über die Zwangsadoption, in dem eine Doktorandin an der FU dann belegt, dass es eben so zwischen 6 und 12 waren. Aber als ich fragte, warum, das Buch heißt Zwangsadoption in der DDR, Punkt. Ich sagte, warum hat es kein Fragezeichen gehabt? Denn wenn man das nur so liegen sieht, dann wird man ja nur bestätigt in dieser falschen Auffassung. Mir wurde nicht erklärt, warum es kein Fragezeichen hatte. Und dann natürlich das Stasi-Unterlagengesetz, das wieder in der ursprünglich auch zum Teil von der DDR geplant war, aber in der endgültigen Fassung wieder auf Bloßstellung von Bösewichtern ausgerichtet ist. Man bekommt leichter Zugang zu Täterakten als zu Opferakten. Man braucht für die Aktensuche ein Geburtsdatum, was man natürlich leichter für berühmte als für weniger berühmte Leute hat. Man ist in der Herausgabe der Akten auf Laien angewiesen, weil ein Forscher kein Findbuch verwenden kann, sondern darauf angewiesen ist, dass andere Leute die Akten für Akten finden. Und mir passiert es zum Beispiel, als ich für mein Lyritz-Buch Stasi-Akten zu Asozialen lesen wollte, da sagte mir die sehr freundliche Frau in der Dependance in Oxford von dem Stasi-Archiv, ach, das sind alles nur Assis, was sie da haben wollen. Ich habe hier eine viel interessantere Geschichte von hier, einer ganzen Familie, die im Kofferraum eines Autos fliehen will. war natürlich nicht, was ich haben wollte, aber trotzdem. Und dann gibt es natürlich das Forschungsprivileg der Abteilung Bildung und Forschung, Stasi-Aktiv. Die kommen ungeschwärzt an die Akte heran. Und während es alles ordentliche Historiker sind, das will ich gar nicht bestreiten, sind es doch in der Regel eher Historiker, die in die Richtung auf Verdammung der DDR als Beschreibung der DDR ausgehen. Und auf diese Art und Weise werden eben durch die Gesetze, die in der Zeit nach der Wende erlassen wurden und die diese Erinnerungspolitik verwirklichen soll, werden Erinnerungsspuren gelegt, aus denen es sehr schwer ist, wieder herauszukommen. Mein Kollege Hubert Rottleutner an der Universität spricht von Skandalisieren und Normalisieren. Und die Erinnerungspolitik der Bundesrepublik ist eindeutig auf das Skandalisieren heraus. Dazu kommt dann noch die strafliche Aufarbeitung der DDR-Geschichte. 1992 das SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, wo schon der Name die Augiasstelle ins Auge führt, um die es da geht. Das strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz, wo es einen Regelkatalog gibt, nach dem Leute, die nach bestimmten Paragraphen strafgesetzlich verurteilt wurden, automatisch zur Rehabilitierung berechtigt sind. In diesem Regelkatalog ist berechtigt Spionage, Verurteilung wegen Spionage berechtigt zur Rehabilitierung, weil, Zitat, wie aus der Bundestagsdebatte, dieses Märtyrer für den Rechtsstaat waren, aber nicht Asozialität, obwohl ein Viertel aller Gefängnisinsassen in der DDR zur Zeit der Wende Asoziale waren. Und obwohl Asoziale, weil sie eben kaum, dass sie aus dem Gefängnis heraus waren, wieder in ihre alte Lebensweise zurückfielen und wieder hereinkamen, oft viel, viel länger im Gefängnis waren als Leute, die gegen den Widerstand in die Staatsgewalt geleitet hatten, zum Beispiel. Republikflucht führte zu niedrigeren Gefängnisstrafen als Asozialität. Aber die Asozialen, an den Asozialen war das Unrechtsbereinigungsgesetz und deswegen weniger interessiert, weil damit ist auch in der Bundesrepublik kein Staat zu machen. Wir wollten sozusagen Lichtgestalten haben, die wir rehabilitieren konnten. Nicht Leute, die mit ihrem eigenen Leben nicht fertig werden. Die wurden auch lange Zeit, bis in die Mitte der 50er Jahre, gab es auch in der Bundesrepublik Arbeitshäuser für die. Und dann zum Schluss noch die berufsrechtlichen Strategien, um kompromittierte DDR-Bürger auszuschließen. Die Regelanfrage für Staatsangestellte zum Beispiel. Keiner konnte vom Staat angestellt werden ohne diese Regelanfrage. Etwa 3% erwiesen sich untauglich zur Anstellung. Die Rechtsanwaltsüberprüfung, bei denen von rund, da weiß ich das in der Kürze, vor kurzem hier in Brandenburg, da einige Probleme gab. Aber meine Zahlen sind also von Mitte der 90er Jahre, von 5.300 überprüften Rechtsanwälten auf Stasi-Verbindung überprüft, wurden etwa 0,5% für unwürdig erklärt, weiter Rechtsanwalt zu sein. Mir geht es hier nur um das öffentliche Bild, was durch diese Gesetze geschaffen wurde. Und das mehr und mehr dazu führte, dass die DDR als Stasi-Land erschien und als Stasi-Land dann eben auch im öffentlichen Gedächtnis verhaftet geblieben ist. Indem die Bürger in den Worten von unserem jetzigen Bundespräsidenten Staatsinsassen sind. Da sieht man schon die Gefängnisstäbe sozusagen zusammen mit dem Begriff. Und es suggeriert, dass in der DDR sozusagen kein authentisches Leben möglich war. Wie soll sich ein normaler DDR-Bürger in dieser Vergangenheit wiederfinden? Natürlich nicht. Wenn Sie an Freuds Definition von Glück denken. Freud definierte Glück als Arbeit und Liebe. Natürlich gab es in der DDR Arbeit, natürlich gab es in der DDR Liebe, natürlich gab es in der DDR authentisches Leben. Ich will gar nicht bestreiten, dass dieses authentische Leben politisch sehr oft beengt wurde. Aber dazu kam natürlich, dass die politischen Beengungen in der DDR von den meisten von uns, die wir in diesem Raum sitzen und die wir ein Dach über dem Kopf haben und halbwegs genug Geld, um es zu ernähren und so weiter, viel eher gesehen werden als andere Beengungen. Wir sehen in der DDR die politischen Beengungen. Wir sehen nicht viel weniger die Beengungen durch Arbeit oder Klasse oder Vorurteile oder Farbe oder sonst was. In jedem Lande wird authentisches Leben durch Beengung eingeschränkt. Aber das gilt nicht nur für die DDR. Und wenn Leute glückliche Erinnerungen an die DDR haben, dann haben wir auch ein Wort dafür. Das ist Ostalgie. Das sofort nahelegt, dass an der Geschichte was nicht stimmen kann. Dass Leute sich nachträglich eben selbst belügen. Es gab einen Versuch in 2005, 2006 unter der rot-grünen Koalition, unter der damaligen Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Christina Weiß, einen Neuanfang in der deutschen Erinnerungspolitik zu starten. Und dazu wurde eine Kommission eingesetzt, die sozusagen an der Verentpolitisierung und Verwissenschaftlichung der DDR-Recherchen arbeiten sollte. Sie tagten ungefähr ein Jahr, schrieben einen Bericht. Drei Tage vor der Veröffentlichung dieses Berichts kam ein Satz aus diesem Bericht an die Öffentlichkeit, nämlich an die Frankfurter, der hieß, Zitat, es gehe um den Paradigmenwechsel von der politischen Delegitimierung der DDR zur kritischen Historisierung. Die Kritik war durchaus drin, aber die Delegitimierung sollte bezweifelt werden oder nicht automatisch jedenfalls akzeptiert werden. Und es gab einen empörten Bericht in der Frankfurter über Weichzeichner und Diktaturverniedlichung und eine öffentliche Anhörung mit Opferverbänden, in der auch unter anderem auch Herr Gauck eine Rolle spielte, und aus der Neuorientierung wurde nichts. Die Frage ist noch nicht, ist es zu früh? Ich hatte doch am Anfang gesagt, dass es heutzutage viel mehr gleichzeitig eine Versteinerung des DDR-Bilds gibt, aber unglaublich viel Information über die DDR. Und da ist natürlich zu sagen, dass dieser unglaubliche Reichtum an nunmehr offenen Quellen auch ein wunderbares Aktionsfeld für die Normalisierer ist. Und auf diesem Feld kann man sich sozusagen dem Sog der öffentlichen Erinnerungspolitik entziehen und einfach wirklich herausfinden, viel besser als in vielen anderen Gesellschaften, wie der DDR-Alltag aussah. Diese Forschung ist im Allgemeinen sehr viel mehrdeutiger als die offiziell gesteuerte Geschichte der offiziellen Erinnerungspolitik. Dazu kommt auch, dass es im Allgemeinen kein eindeutiges Bild ergibt. Es gibt nicht ein Bild von der DDR-Geschichte, sondern viele Bilder von der DDR-Geschichte. Je nachdem, wer wo ist und wie guckt, es hängt sehr viel von der Perspektive ab. Zum Beispiel, welche Rolle hat der Betrachter in der ganzen Geschichte gehabt? Da gibt es einen Unterschied zwischen der Perspektive der Opfer, der Mitläufer und der Außenstehenden. Ein Opfer sieht die Ereignisse in der DDR wie in dem Lichtkegel eines Theaterscheinwerfers. Sehr klar das eigene Leiden, aber was außerhalb dieses Leidens stattfindet, ist im Dunkeln. Das heißt, ein Opfer kann einem nicht viel erzählen über den DDR-Alltag. Er kann einem sehr genau erzählen, was Schlimmes mit ihm oder ihr passiert ist. Aber über das, was sonst vorgegangen ist, wird ein Opfer dafür weniger interessiert. Das ist im Allgemeinen, bleibt vielmehr im Dunkeln für ein Opfer. Ein Mitläufer verteilt seine Aufmerksamkeit viel gleichmäßiger. Ich sollte vielleicht sagen, verteilt seine Unaufmerksamkeit viel gleichmäßiger. Das heißt, von einem Mitläufer kann man vieles alltäglich erfahren, was durchaus wichtig ist, um zu wissen, wie der Alltag aussah. Aber vieles wird oberflächlich sein. Ein Mitläufer hat nicht viel genau hingesehen. Es wird harmlose Alltagsdinge, wird man von mir erfahren, die das Opfer vom eigenen Leiden ausgefüllt gar nicht gesehen hat. Aber bei Ungerechtigkeiten hat er eher weggesehen. Und der Außenstehende oder die Außenstehende in meinem Fall, die ist natürlich unbeteiligt, neugierig, unbelastend. Aber andererseits, jemand, der sucht, findet auch eher, was er gerne finden möchte. Da muss man sich auch fragen als Außenstehende, ob man eine Sache deswegen gefunden hat, weil man Sache hier gesucht hat und vielleicht nicht nach des anderen. Man ist nicht durch persönliche Beteiligung voreingenommen, man ist nicht betroffen. Aber die Fragestellung hat natürlich auch gewisse Implikationen. Und so bestimmt also die eigene persönliche Perspektive in vielen Dingen, was man findet. Dazu kommt auch sozusagen die Blickrichtung der Beschreibung, je nachdem, ob man eine Sache von oben oder von unten betrachtet. Von oben, wenn man auf die wichtigen Leute anguckt, die historischen Schlüsselereignisse, den 17. Juni, den Mauerbau, das ZK, das Oberste Gericht, die Ministerien, berühmte Leute, da gibt es einen ganz anderen Blick, als wenn man von unten von der Alltagsgeschichte herguckt. Beim von oben sieht man die Sache wie aus einem Flugzeug. Alles erscheint sehr klar. Ein Flussverlauf ist völlig eindeutig. Gebirgszüge, wo die Städte sind und so weiter. Das kann man alles gut erkennen. Das ist ganz logisch. Das Bild lässt sozusagen keinen Zweifel zu. Die großen Ereignisse und die gewichtigen Leute, denen wohnt eine gewisse historische Rechtfertigung inne, die schwer ist zu attackieren, weil sie so eindeutig zu sein scheinen. Die Sicht von unten ist viel unübersichtlicher. Auf der Bodennähe, da kommt vieles, was den Blick verbaut. Man kann nicht um die Ecke sehen, man kann nicht voraussehen, was man findet, wenn man um die Ecke geht. Die Ergebnisse sind viel weniger dramatisch und weniger öffentlich wirksam als von oben betrachtet. Es gibt weniger Schurken, weniger Helden. Clifford Geertz, der amerikanische Soziologe, spricht von etwas, was er Local Knowledge nennt, Ortskenntnisse. Und er sagt auch, to know a city is to know its streets. Das heißt, man muss durch viele Straßen gehen, bevor man weiß, ein Gefühl hat, wie diese Stadt auch arrangiert ist, was ihre, wie ihr Stadtplan ist. Das muss man auch selber machen. Man kann nicht sozusagen eine Stadt kennenlernen durch einen anderen. Man muss diese Straßen selbst gegangen sein. Eine Sache, die ich in Archiven immer finde, ist, da bin ich immer die Allerälteste. Nicht immer, aber oft die Allerälteste. Da sind nicht so viele Weißhaarige, da sind sehr viele Assistenten, die Sachen für ihre Professoren heraussuchen. Und die finden natürlich etwas ganz anderes, als ich finde. Ich könnte eine Assistentin gar nicht brauchen, weil sie gar nicht merken würde, was ich sozusagen merke. Sie würde anderes merken, aber es würde was anderes sein. Vielleicht ist es auch eine Frage des wissenschaftlichen Temperaments. Manche Leute sind verliebt in klare, logische Entwicklungslinien, Systeme. Und manche Leute sind verliebt in bunte, lebendige Details, in Widersprüche. Als ich ein Kind war, oder schon so halb Teenager, so 12, 14 oder sowas, da spielte ich oft mit dem Gedanken, den Inhalt eines Briefkastens an einer beliebten Straßenecke zu stehlen und alle Briefe daran zu lesen und auf diese Weise zu erfahren, worum es wirklich im Leben ging. Das wäre wohl eine Methode gewesen, würde heute nicht mehr funktionieren, weil ich nur Reklamen kriegte. Aber als ich das dachte, würde das immer noch ganz gerne einen Briefkasten aus meiner Kindheit stehlen, das alles lesen. Und in gewisser Hinsicht habe ich jetzt als Reichsrechtsvergleich an meinen Briefkasten gefunden, nämlich in dem Archiv von der Stadt, die ich Lyritz nenne. Das Archiv hatte nicht nur sämtliche Akten zwischen Kriegsende und 1989, sondern auch einen großen Holzkeller mit dem Altpapier. Und in diesem Altpapier, das ist jetzt mein Briefkasten, daraus habe ich dieses Lyritz-Buch zusammengesetzt. Ich muss sagen, es war leichter als Frau, wenn es als Mann gewesen wäre. Ich bin auch als vorher schon viel durch die DDR gereist, Ende vor der Wende. Es war leichter als Frau, denn als Mann. Es war leichter als jemand, der sozusagen als Ausländerin daherkam, als Amerikanerin, obwohl die Leute immer sagten, sie sprechen immer gut Deutsch. Es war leichter für jemanden, der schon Bescheid wusste, als jemand, der alles erst erfragen musste. Ich habe immer in Vorzeiten vor 1989 immer nur praktische, konkrete Fragen gefragt. Nahmen Sie Arbeit mit nach Hause? An wen würden Sie sich wenden mit irgendeinem Problem? Nie nach Politik, nie nach Fragen, die meine Gesprächspartner in Verlegenheit bringen konnten. Aber ich habe schon damals sehr viel gelernt. Es war leichter außerhalb von Berlin als in der Hauptstadt. Ich erzählte, dass ich in das Stadtgericht nicht reinkam, aber in den späten 70er, frühen 80er Jahren war ich mal in Erfurt, sah Kreisgericht an der Tür eines Gebäudes, klingelte, fand den Pförtner. Der Pförtner sagte zum Pförtner, ich komme aus Amerika, ich würde gerne mal eine Gerichtsverhandlung zuhören. Der holte einen Richter und der sagte, ja, kommen Sie rein, ich mache gerade Scheidungssachen. Dann sagte er nach dem Mittagessen, kommen Sie wieder, da habe ich noch mehr Fälle. Nach dem Mittagessen kam ich wieder, aber da hatte inzwischen schon jemand erfahren von meinem Besuch und ich durfte nicht mehr ins Gericht mehr rein. Es ging also besser ohne Vorbereitung als mit Vorbereitung. Ich bereitete sehr sorgfältig vor aus Amerika eine Reise, in denen ich mit Rechtsanwälten sprechen wollte. Ich hatte angeschrieben, ja, sie wollten mich alle sehen. Dann kam ich in die DDR, niemand wollte mehr mit mir sprechen. Ich hatte schon meine Hotelzimmer gebucht, denn ich kam nur rein als Touristin mit schon gebuchten Hotels in bestimmten Städten. Was sollte ich machen? Ich sah im Telefonbuch der Städte nach dem größten Betrieb, rief an und fragte, könnte ich mit ihrem Justiziar sprechen? Dann sagte ich, wäre gerade in, wo immer ich war. Dann sagten die immer, ja, vielleicht ein paar Minuten. Kam immer zu zweit, immer mit Parteiabzeichen und die Gespräche dauerten immer 2 Stunden, weil sie merkten, dass ich nichts Kompromittierendes fragen wollte, sondern einfach nur wissen wollte, was los war. Und dann nach der Wende, ja und auch richtig, einmal ging ich ich weiß auch nicht mehr, wo es war, aber einem Haus vorbei, da stand Staatsanwaltschaft, das war schon ziemlich spät, 1985 oder sowas, klingelte wieder, da war eine junge Staatsanwältin da, sagte, mein Boss ist gerade weg, aber jetzt bin ich der Boss, was wollen Sie denn wissen? Und erzählte mir, die erzählte mir wirklich, die illegalen Automärkte in der DDR funktionierten. Da wusste ich bis dahin nicht viel rüber, da wusste ich genau Bescheid. Die Leute waren erstaunlich offen, hatten erstaunlich wenig Angst. Ich erinnere eine Geschichte am Alex in einem dieser großen Erbsensuppenrestaurants, wo ich mit einer alten Dame sprach, die ich wie üblich ausfragte, zu wem sie mit Problemen hinginge und nach ihren Mietproblemen und so weiter. Uns gegenüber saß eine jüngere Frau, die kritischer und kritischer guckte und schließlich unterbrach sie uns und sagte, Sie können doch nicht hier einfach herkommen aus Amerika und dann alles wissen wollen. Und meine Gesprächspartnerin sagt, lassen Sie uns doch in Ruhe, wir haben ein Gespräch. Und die andere Frau wurde immer aufgeregter und war so laut, dass sich um uns herum ein ganzer Kreis von Leuten stand. Schließlich sagte ich, hole die Polizei. Ich glaube, es war so um 1980. Und ich sagte, holen Sie die Polizei. Die wird Ihnen erzählen, dass es unhöflich ist, sich in die Gespräche anderer Leute einzumischen. Und sie ging schimpfend weg. Niemand kam, nichts geschah mehr. Aber die Bevölkerung war eindeutig, die Leute um uns herum war eindeutig auf meiner Seite. Und dann, wie gesagt, nach der Wende erzählt mir ein Ostkollege von Gerichten, die es in der DDR geben müsste, die noch ziemlich alle Akten seit Kriegsende hatten, weil sie nicht alle nicht genug nicht Personal hatten, um die auszusondern, wie es auch nach der DDR-Aktenordnung erforderlich war. Und so machte mich an die Arbeit, auf die Suche, und zwar in Mecklenburg-Vorpommern, weil Bismarck von Mecklenburg-Vorpommern gesagt hätte, er wollte da sein, wenn die Welt unterginge, weil da alles ein halbes Jahr später passierte. Und ich dachte mir, vielleicht sagt er 5 Jahre später, und ich dachte mir, es ist ein guter Ort, wo man Akten vielleicht länger aufbewahrt als woanders. Und so fand ich dann schließlich Lüritz. Die Akten, den Holzkeller, die Bewohner der Stadt, von denen viele, viele schon lange da wohnten, sodass ich also Interviews haben konnte mit Leuten, die mich etwas für Streitsachen erzählen konnten, die schon vor 30 Jahren passiert waren. Die Frage ist natürlich, was kann man aus erstinstanzlichen Gerichtsakten lernen? Denn kommen ja sozusagen die Fehler, die Misserfolge einer Gesellschaft, die Scheidung, die Verbrechen, der Zank zwischen Vertragspartnern. Was erzählt das einem über eine Gesellschaft, wenn man nur sich um die Misserfolge kümmert? Dazu ist zu sagen, dass DDR-Gerichtsakten ganz anders aussahen als westdeutsche Gerichtsakten. Westdeutsche Gerichtsakten sind von Juristen für Juristen geschrieben und kümmern sich nur um den eigentlichen Streitpunkt, nämlich die juristische Frage, und lassen alles andere aus. Wenn man eine westdeutsche Gerichtsakte, Zivilrechtsakte liest, ist es gar nicht so leicht zu entscheiden, mit wem man eigentlich Sympathie hat. Weil man, ja, juristisch kann man es verstehen, aber das Menschliche bleibt eigentlich draußen vor. DDR-Akten erzählten eine Geschichte von Anfang bis Ende. Schriftsätze wurden oft von Bürgern selbst geschrieben. Also man hörte authentische Stimmen dieser Bürger, die erzählten, warum sie meinten, dass sie Recht hatten oder nicht. Die Protokolle von Strafrechtsakten wurden von Sekretärinnen geschrieben, nicht von Protokollanten, die so schnell wie möglich alles aufschrieben, was passierte, und auch gar nicht furchtbar aufpassen konnten dabei. Also bestimmte Sachen kamen nicht rein. Aber trotzdem war es eine verhältnismäßig unbefangene Wiedergabe. Sehr viel Hintergrund, Statistiken zum Beispiel an den DDR-Scheidungsurteilen, hatten Fragebögen, in denen der Mann und die Frau nach verschiedenen Dingen befragt wurde, wie es in der Ehe ging. Eine Frage war zum Beispiel, was war der Stand der Gleichberechtigung in ihrer Ehe? Dann sagten die Männer fast immer, kein Problem, ich half immer mit dem Abwasch. Und die Frauen sagten immer, keine Probleme, half immer mit dem Abwasch, aber ich machte 10 Kinder, erzog ich ziemlich alleine. Und so wurden also auch dann, es wurde auch klar zum Beispiel, dass die Frauen in der Regel im Durchschnitt mehr Erziehung hatten als die Männer, aber weniger Geld verdienten. Also da konnte man vieles andere lernen. Dann die Teilnehmer, Kollektive, die erzählten, wie es ging und so weiter. Aus diesen Akten lassen sich also nicht nur juristische Fragen, sondern auch Hoffnung, Überzeugung, Ängste ablesen. Die Stimme des Richters, also das Übermaß an Pädagogik, das in einem DDR-Gericht stattfand und so weiter. Und die meisten dieser Akten sind völlig normal. Wenn ein westdeutscher Jurist diese Akten lesen würde, würde er denken, die nahmen sich aber viel Zeit für Kleinigkeiten, aber er würde sich nicht aufregen können, höchstens über die Ausführlichkeit der Geschichte. Wie ein 16-Jähriger sagt auf seinem Haftbefehl, die Haftbefehle waren für mich, die ich im Holzkeller fand, waren besonders interessant, weil auf den Haftbefehlen hinten auf der Hinterseite, vorne steht Alter, Beruf und so weiter, das Versuchte, der Flüchtling, der versuchte zu fliehen, und hinten steht, was er selbst dazu zu sagen hatte. Und ein 16-Jähriger sagt mal als Grund für seinen Fluchtversuch an, sagt er mal, alles ist so normal hier. Der wollte der Normalität entkommen. Mit normal meint er natürlich langweilig. Ich fand durchaus einiges in den 50er und 60er Jahren, das unserem schlimmsten Bild vom Unrechtsstaat entsprach. Aber bei genauem Hinsehen war es eine andere Art, eine merkwürdige Art des Unrechts. Es ging nicht so sehr um Unterdrückung wie um Glaubenstreue, um die Frage, wie weit der Angeklagte sich versuchte, der Umarmung des Staates zu entziehen. Zum Beispiel ein Fall aus den 70er Jahren, ein Strafprozess gegen drei junge Männer, die es alle nicht zu nichts gebracht hatten, die wegen Terror angeklagt worden waren. Und zwar waren sie verdächtig geworden, weil einer von ihnen, auch wohl aus Geltungssucht, eine Scheune anzündete in seinem Dorf, dann beim Löschen half und weil die drei immer wilde Gespräche geführt hatten über, was sie alles vorhatten, über Fluchtpläne und so weiter, aus denen nie etwas wurde. 7 dicke Aktenbände für diese drei. Die 3 Monate lang wurden sie jeden Tag verhört, alleine, zusammen, Gegenüberstellung und alles Mögliche. Zu Anfang der Akten Geschichten davon, dass sie Gewehre vergraben hätten, dass jemand Handgranaten gehabt hätte, dass jemand Sprengstoff gehabt hätte. Stellt sich sehr bald heraus, dass es alles nur Angeberei ist. Gab keine Gewehre, gab keine Handgranaten, gab keinen Sprengstoff. Aber die Empörung des Gerichts nimmt nicht etwa ab, sondern sie nimmt zu, weil es deutlich wird, dass diese 3 junge Männer fantasiert hatten, wild fantasiert hatten über das, was sie alles diesem Staat antun wollten. Nichts stimmte. Sie wollten angeben voneinander damit. Aber der Staat oder der Staatsanwalt oder das Gericht war so empört, weil diese Gedankenspiele verrieten, wie fremd sie sich dem Staat gegenüber fanden und wie sie ihn hassen. Es ist ein bisschen wie eine Mutter, deren Kind mit einer Spielzeugpistole auf sie anlegt und Bang Bang sagt. Das würde jede Mutter entrüsten. Nicht, weil sie Angst um ihr Leben hat, sondern weil ihr Kind nicht mehr fantasieren sollte, dass sie totschießen will. Und so war dieser Staat. Und zum Schluss wird dieses Gerede über die Ideologie so stark, dass selbst die Angeklagten, denen sicherlich auch die Stasi in etwas eingeredet hatte, am Ende sagt jemand, wir wussten, dass es vielleicht Tote geben würde. Wodurch, weiß kein Mensch. Sie kriegten alle 3 harte Gefängnisstrafen. Ein ähnlicher Fall, da geht es um einen Mann, der ziemlich gleiche Zeit, Anfang der 60er Jahre, der plant, ein Auto zu stehlen, aber es nicht tut, plant damit zur Grenze zu fahren, gar nicht kann, weil das Auto nicht gestohlen hat, und plant mit Feuerwerkskörpern, die er irgendwo organisieren will, auf einen Grenzwächter zu werfen, weil er im Westfernsehen gehört hat, dass Leute dann von innen ausbrennen. Eine völlig wahnsinnige Geschichte. Auch die Feuerwerkskörper hat er nie bekommen. Er wird wegen besonders gefährlichem Fluchtversuch zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt. Und was der Grund dahinter ist, ist es wirklich die Empörung mehr als die Gefahr. Diese Art von Fällen beruhigen sich in den 70er Jahren und zu allen Zeiten, auch von Anfang an, wird Recht durchaus auch als Verteidigungsmittel des Bürgers gegen den Staat benutzt. Ich habe in meinen Akten einen 4-jährigen Rechtsstreit von einem Hoteleigentümer gegen den Konsum. Da geht es in den 60er Jahren darum, dass der Konsum dieses Hotel gemietet hat, aber will, dass der Eigentümer es restauriert und in Ordnung hält, was er natürlich gar nicht kann, weil er gar kein Geld hat, weil er auch gar keine Baumaterialien findet und so weiter. Der endet eben da sind viele Rechtsanwälte beteiligt, viele Beziehungen, sogar Rechtsanwälte in Berlin, und der endet damit, dass durch den langen Rechtsstreit bringt der Hoteleigentümer den Preis des Hotels, für den nachher das Hotel den Konsum verkauft, jedenfalls auf die doppelte Höhe, die der Konsum ursprünglich vorgeschlagen hatte. Das ist nur so viel, dass er sich ein Taxi dafür kaufen kann, aber ein Taxi in den Anfang der 60er Jahren war ein sehr gutes Mittel, um Einkommen zu haben, viel besser als ein Hotel, das einen nur wirklich immer nur Geld kostete. Und sehr oft gibt es Zwiespältigkeiten, wo ich zu Anfang nicht weiß, zu Anfang bin ich also entsetzt und dann weiß ich aber gar nicht, was ich aus der Geschichte machen soll. Nur ein Beispiel. Eine 16-Jährige, Ende der 70er Jahre, die ihrer Familie immer viel Schwierigkeiten gemacht hatte, reist aus, geht nicht zur Schule, geht nach Berlin, trifft in Berlin eine Gruppe von westdeutschen Schülern, mit denen sie Freundschaft schließt, die ihr eine Postkarte aus West-Berlin geben, auf die sie schreibt, liebe Mutti, schöne Grüße aus West-Berlin, und sie bittet die Westfreunde, die in West-Berlin einzustecken. Sie selbst geht nie nach West-Berlin. Natürlich kriegt die Mutter kriegt die Karte, bevor sie der Tochter nach Hause kommt, aber die Stasi weiß natürlich Bescheid, fährt zur Mutter, überredet die Mutter, mit der Stasi zusammen nach Berlin, im Auto nach Berlin zu fahren und ihre Tochter in einem Restaurant, wo die Mutter sich mit der Tochter vereinbart hat, zu identifizieren. Ich stelle mir das vor, die Mutter geht auf die Tochter zu und gibt ihr also den Judaskuss sozusagen. Aber je mehr ich mit der Tochter spreche und je mehr ich über die Sache nachdenke, das war kein Judaskuss. Die Mutter hatte sich immer Sorgen gemacht um die Tochter. Die Tochter war wirklich schwierig zu handhaben. Die Mutter hatte große Angst, dass die Tochter tatsächlich abhauen will. Wenn ich eine 16-jährige Tochter habe, will ich lieber, dass sie im Gefängnis sitzt, als dass sie versucht, über die Grenze zu gehen. Was die Mutter tat in diesem Falle, war in einem Fall, wo sie ihre eigene Autorität nicht durchsetzen konnte, sie liierte sich sozusagen mit der Autorität des Staates. Und auch der Staat und Mutter zusammen passten darauf auf, dass die Tochter im Gefängnis nicht mehr abhauen konnte. Die Tochter war nicht böse auf die Mutter. Die Mutter hat sie nie im Stich gelassen. Sie war immer noch ihre beste Verbündete. Und die Tochter kriegte 9 Monate für versuchte Republikflucht, was natürlich auch völlig idiotisch war. Aber sie erzählte mir dann anschließend, dass die schlimme Zeit erst nach dem Gefängnis anfing, weil sie dann ein Knasti war und alle Leute nicht mehr mit ihm zu tun haben wollte, weil sie im Gefängnis gesessen hatte. Was mache ich aus solchen Geschichten? Sie bringt natürlich den Wahnwitz dieser Regierung, macht sie deutlich. Aber sie macht auch deutlich, dass die Regierung, dass fast das Schlimmste an dieser Regierung nicht das Unrecht war, das sie tat, sondern Unrecht war es natürlich auch, aber die Zwangsumarmung, aus der die Bürger nicht wieder losließ und in diesem Falle die Zwangsumarmung doppelt durch Mutter und durch das System. Im Allgemeinen, was war die Rolle der Richter in dieser Situation? Im Allgemeinen gehorchten die Richter dann, wenn sie eine klare Anordnung von oben kriegten. Zum Beispiel gab es eine Anordnung des obersten Gerichts, die ich nur in schriftlicher Form gesehen habe, aber ohne Titel, ohne Unterschrift, ohne alles, hat mir mal ein Richter des obersten Gerichts gezeigt, dass wenn ein Ausreiser wegen seines Ausreiseantrags, wenn ihm gekündigt wurde, weil er nun nicht mehr brauchbar war für den Beruf, den er vorhatte, Lehrer oder sonst was, dass wenn dieser Ausreiser gegen seine Kündigung klagte, das Gericht die Klage ohne mündliche Verhandlung als offensichtlich unbegründet abweisen sollte. Das haben sie alle gemacht, auch meine Richter in Lüritz. Aber wenn es keine Anweisung von oben gab, dann nutzten die Richter durchaus Freiräume aus. Wenn also ein Ausreiser zum Beispiel eine schlechte Beurteilung kriegte, in der drin stand, dass er einen illegalen Ausreiseantrag gestellt hätte, der natürlich nicht illegal war, dann konnte er vor meinem Gericht klagen, um diese Beurteilung korrigiert zu kriegen. Das musste dann raus. Oder wenn jemand eine Prämie nicht gekriegt hatte, aus einem Grund, der gesetzlich nicht zulässig war, weil er zum Beispiel nicht einen Aufruf zum heldenhaften Kampf des, unserer Brüder in Nordkorea oder sonst was, Nordvietnam unterschrieben hatte. Dann konnte er klagen und kriegte seine Prämie doch, weil die Prämie für Arbeit war und diese Unterschrift in dieser Situation unwesentlich war. Das heißt nicht, dass meine Richter immer Rückgrat bewiesen haben, aber nach dem Lesen von Tausenden von Akten bin ich ziemlich sicher, dass meine Richter dass ihnen das Recht wichtig war und dass ihnen das Recht zunehmend wichtiger wurde als die Partei. In meiner Lyritz-Geschichte gibt es 2 sich kreuzende Entwicklungslinien, die ich die Linie des politischen Glaubens und die Linie des Glaubens als Recht nenne. Der politische Glaube setzte hoch an in den Nachkriegsjahren und fiel zusehend bis jetzt zum Schluss wirklich in ziemliche Zynik, allgemeine Zynik endete. Also mir erzählten Rechte in meiner Stadt zum Beispiel, dass sie in den letzten Wochen des Systems zu den Montagsdemonstrationen zwar nicht in der eigenen Stadt gegangen waren, aber in der Nebenstadt. Zum Schluss glaubte niemand mehr was. Der Glaube des Rechts fing sehr unten an, das waren ja Volksrichter, die verstanden von Rechts nicht, die hatten große Angst vom Recht, besonders vom Zivilrecht. Die waren also juristisch sehr wackelig. Mit der besseren Erziehung der DDR-Juristen, mit der Übernahme der Richterposten, so Leute, die eine Universitätserziehung hatten und nicht mehr Volksrichter waren, stieg der Glaube das Recht und so kreuzen sich die Linien. Glaube an die Politik setzt hoch an, geht runter. Glaube an das Recht sitzt niedrig an, geht hoch. Und irgendwann, was weiß ich, in den Mitte der 70er Jahre oder sowas, kreuzen sich diese Linien sozusagen. So jedenfalls meine Geschichte. Die ergibt sich natürlich nicht automatisch aus den Akten. Ich habe für mein Lüberts-Buch habe ich 48 Notizbücher, DIN A4, vollgeschrieben. Unzählige Eintragungen zu den lesenden Akten, mal lang, mal kurz, alles, was mir signifikant erschien, alles, was mich aufmerken ließ, und da hielt ich mich an den Ratschlag des Rechtsvergleichers Konrad Zweigart aus Hamburg, der sagte, ein gutes Instrument für das Recht, den Rechtsvergleiche, wäre das Erstaunen, wenn man sich wunderte über etwas. Dann deswegen, weil es der eigenen Erfahrung widerspricht und das Wundern, so ähnlich wie ein Röntgenarzt, wenn man sagte, das Röntgenbild sehe sich gerne umgekehrt herum an. Wenn man das umgekehrt sah, dann kommt man sozusagen über die Annahmen, die eigenen Vorannahmen weg und alles, die Landschaft sieht irgendwie neuer und unbekannter aus. So habe ich alles aufgeschrieben, mal lang, mal kurz, nur mit Schlüsselwörtern am Rand, Schlüsselwörter wie Recht, Geld, Frauen, Macht, Lügen, Hoffnung und so weiter. Und da saß ich dann zum Schluss, als ich das Buch fertig anfangen wollte zu schreiben, vor Tausenden von Puzzlestücken. Stücke für ein Mosaik. Wie sollte ich diese Steinchen zu einem Bild zusammensetzen? Was tun Sie, wenn Sie ein Puzzle zusammensetzen wollen? Man breitet alles auf dem Tisch aus, man starrt es erstmal an, in der Hoffnung auf Erleuchtung. Das reicht meistens nicht. Dann sammelt man die Puzzlestückchen in Grüppchen. Nach Farbe, nach Textur, nach chronologisch in meinem Fall und so weiter. Hat diese Häufchen. Dann fertigt man viele Timelines an. Ich habe ganz viele Timelines angefertigt. Von dem Gebäude meines Gerichts, von den Richtern, von ihrer Erziehung, von allem Möglichen, was passiert ist. Man kommt zum Schluss nicht darum herum, auch Entscheidungen zu treffen. Ich stelle mir das Ganze, man probiert aus, wie die Stückchen zusammenpassen. Ein englischer Historiker, Collingwood, hat in einem posthum veröffentlichten Buch, das heißt, glaube ich, The Idea of History, der spricht von etwas, was er Historical Imagination nennt. Imagination nicht als Einbildung zu übersetzen, sondern als Vortellung, als Vorstellungskraft. Die historische Vorstellungskraft. Und er vergleicht das mit der Vorstellungskraft eines Romanschriftstellers, der auch eine Geschichte bastelt, die sozusagen in sich geschlossen sein muss, die Sinn geben muss, wo das Anfang und das Ende also irgendwie zusammenhängen muss, ein sinnreiches Ganze. Der Romanschriftsteller arbeitet mit Stückchen, mit Puzzlestückchen, die erfunden sind. Der Historiker arbeitet mit richtigen Fakten, mit belegbaren Daten, deren Authentizität er geprüft hat. Aber immer noch setzt er ein Bild zusammen, das eine Schöpfung ist, das zwar durch Interpretation und Deduktion zusammengesetzt wird, aber das auf Vorstellungskraft beruht. Wie ein bisschen wie ein Archäologe, und Collingwood war auch Archäologe, der im Feld gearbeitet hat, wie ein Archäologe die Scherben eines Tontopfes zusammensetzt, von denen er nur noch einen Teil hat, er setzt sie mal so zusammen, weil so ist diese Wölbung überzeugend, er hat Vorwissen, er kann sich weiß zum Beispiel, ob diese Scherben wahrscheinlich ein Kochtopf waren oder ein Ölkrug oder so etwas. Er kennt ähnliche Scherben aus der Gegend. Aber irgendwie muss er das durch seine Einbildungskraft zusammensetzen. Und so habe ich versucht, durch meine Einbildungskraft, durch den Versuch meines Versetzens in diese Geschichte, mein Bild von Lyrotz zusammenzusetzen. Als das Buch fertig war, kriegte ich einen sehr anrührenden Brief, als es erschienen war, von einer Schülerin, die hatte das Lyrotz-Buch in der Schule gelesen und hatte eine Timeline entworfen nach dem Buch, der Geschichte der Ereignisse in der DDR. Sie hatte also geglaubt, ich hätte sozusagen ein fotorealistisches Bild von der Geschichte gemalt, aus der sie die Timeline ablesen konnte. Sie machte sich natürlich nicht klar, dass ich meinerseits viele Timelines entworfen hatte. Und dass dieser Entwurf durchaus nicht nur die einzige Wahrheit war. Es war mein Versuch, an die Wahrheit heranzukommen. Aber ich bin mir nicht sicher, welches Buch jemand geschrieben hätte, der genau die gleichen Akten hätte durchlesen müssen. Er hätte sehr viel Sitzfleisch gebraucht, muss ich sagen. Wie dessen Buch ausgesehen hätte. Wahrscheinlich anders. Ich stelle mir das ein ganz bisschen vor wie eine Litfaßsäule. Die ist rund, man kann darum herumgehen, man kann aber immer nur eine Seite sehen. Ich habe meine Seite gesehen. Ich versuche in dem, was ich über Gerechtigkeit in der DDR schreibe, ich versuche es richtig zu machen, ich versuche die Wahrheit zu finden, aber ich kann nicht behaupten, dass dies die einzige Wahrheit war. Vielen Dank.
Wie gut, wie schlecht haben die Richter der DDR ihre Sache eigentlich gemacht? Ihre sehr lebendige und vielschichtige Antwort auf diese Frage hat uns die Rechtswissenschaftlerin Inga Markowitz gegeben von der University of Texas in Austin. Sie hielt ihren Vortrag am 30. Mai 2012 im Einsteinforum Potsdam als Fellow der American Academy in Berlin.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Vorlesung der Woche.